Hey Leute, heute machen wir das Ganze mal ein bisschen andersrum. Und zwar geht's heute nicht um mich und um Seif, sondern heute geht's mal um Henny und um Cheftreff. Henny hat nämlich mit seinem Team echt über die letzten Jahre was Krasses aufgebaut, was Krasses auf die Beine gestellt. Ich habe mich einfach mal dafür interessiert, wie ist das alles so entstanden?
Ich habe meinem Prof damals in der Uni versprochen, ich höre nicht auf, bevor wir 10.000 junge Menschen zusammenbringen. Wir sind dann von 100 Leuten auf 400, auf 600, auf 900, auf 1.200 Teilnehmer gewachsen. Am zweiten Event oder dritten Event war ich kurz vor Burnout, weil wir das immer vor der Klausurenphase gemacht haben.
Was steckt eigentlich dahinter? Wie funktioniert Cheftreff eigentlich, die Inner Workings? Wie ist das Ganze organisiert? Ich habe gesehen, du warst neulich mit dem CEO von Beiersdorf irgendwie essen. Dann hast du einen Podcast gemacht mit dem CEO von Kühne und Nagel. Das sind ja nicht Leute, die du mal eben anrufst und sagst, hey, ich habe hier ein Angebot für dich, können wir uns mal zusammensetzen. Wie kriegst du denn den Zugang und wo will Henny mit dem Ganzen eigentlich hin?
Selfmade-Entrepreneur. First come 0 auf 20 Millionen Euro.
They are. Dann exit.
Nee, heute drehen wir den Spieß mal um, Henny. Heute reden wir nämlich mal über dich.
Über mich?
Ja, weil ich bin nämlich nicht der Einzige, der hier was Building in Public macht. Ich habe ja beobachtet, du postest ja ganz viel. Ihr habt jetzt, glaube ich, T-minus, was, 10 Wochen, 9 Wochen bis zu eurem großen Event. Und du bist ja auch immer fleißig dabei, zu zeigen, was ihr so macht. Ja. Und ehrlicherweise, ich habe ein bisschen Track verloren, was gerade bei euch so abgeht und was euer Geschäftsmodell so macht, in welche Richtung du das gerade alles weiterentwickelst. Heute reden wir mal über dich. Heute reden wir mal über dein Building in Public.
Okay, heute reden wir über Cheftreff. Nicht über mich, aber über Cheftreff.
Ja, klar. Du bist für mich Mr. Cheftreff, so habe ich dich ja kennengelernt. Ich weiß noch, wir haben uns ja kennengelernt über Eis. Ja. Und dann war ich ja auf dem zweiten oder dritten Cheftreff-Event. Ja. Aber also du erzähl mal bitte ganz kurz für die, die jetzt heute zum ersten Mal einschalten oder die vielleicht in letzter Zeit eher meine Story gehört haben. Wer bist du eigentlich und was ist Cheftreff?
Das ist eine gute Frage, weil diese Frage, oder wenn ich mir meine persönliche Biografie anschaue, wie ich ins Leben gestartet bin und wie Cheftreff eigentlich ein Zufallsprodukt gewesen ist, ist es eigentlich relativ interessant. Aber let's do it. Lass gerne mal einen kleinen Deep Dive von wie Cheftreff gestartet ist, wo es heute steht und was so ein bisschen die Vision ist. Und ich glaube ja auch, was du gesagt hast, so, ich meine, ich hasse diesen Begriff Netzwerker. Du nennst mich immer so.
Du hast das. Nee. Ich sage immer der Rattenfänger von Hamburg. Nein. Das sage ich auch nicht. Ich sage immer, du bist der Menschenfänger von Hamburg.
Genau. Also lass uns gerne die Zeit nutzen, um mal ein bisschen zu erzählen, was wir mit Cheftreff machen, wie wir das gerade aufbauen, wie ich die Organisation strukturiere und sehe. Und all to the beginning, ich glaube, es gibt zwei, drei wichtige Dinge, die man über mich wissen muss, warum ich überhaupt auf das Thema Gründen gekommen bin. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ich komme vom kleinen Dorf, 2.500 Menschen, bin da irgendwie gut bürgerlich aufgewachsen.
Quasi, ja, du bist Hamburger.
Ja, in Hamburg geboren, nahe auf dem Dorf aufgewachsen. Okay. Also da gab es nie wirklich große Ambitionen oder es wurde mir von zu Hause auch nie vorgelebt, irgendwie was es bedeutet, Unternehmertum.
Ich muss dich nochmal unterbrechen. Bist du HSV-Fan?
Born HSV, okay. Weil das ist nämlich das zweite wichtige Kapitel. Ich bin Dorf aufgewachsen, aber ich bin immer in Hamburg zur Schule gegangen, weil da gab es die HSV-Schule. Ich bin in Langhorn auf die Schule gegangen und das war quasi die offizielle DFB-Schule, Fußballschule. Und ich wollte unbedingt in diese Sportklasse rein. Und diese Sportklasse, es gab einen Aufnahmetest und sowas und es war super, super hart. Und ich wollte da rein, weil das war in Kooperation mit dem HSV. Das heißt, ich bin dann irgendwann in die große weite Welt ausgewandert, jeden Morgen 1,5 Stunden mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe beim HSV gespielt in der Jugend, relativ lange. Und warum ist das eigentlich wichtig? In dieser Zeit beim HSV, vor der Schule, Training, danach, war sehr, sehr ehrgeizig. Es war ein harter Drill und ich war super in diesem Sportthema drin. Und dann, kurz vorm Abi, bin ich mit einem Kumpel, sind wir ein bisschen backpacken in Thailand gegangen. Und ich bin aus Thailand wiedergekommen und habe mir so ein Coleobacter eingefangen. Und das heißt, meine Magenschleimhaut war zerschossen, es ging gar nichts mehr. Und was dazu geführt hat, dass ich von heute auf morgen meine komplette Ernährung umstellen musste. Also ich als irgendwie Supersportler, der irgendwie Whey-Protein und hast du nicht gesehen, ich war voll im Game drin, das ging alles nicht mehr. Und seit 2 Jahren war es wirklich ein Pain, also ich war wirklich chronisch krank. 2 Jahre wussten die Ärzte nicht, was los war. Ich habe Magenspiegelung, alles. Und das war die Idee für mich damals zu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es Glossybox und sowas, diese Modelle, E-Commerce. Ich habe angefangen, Gründerszenen und sowas zu lesen. Und ich habe mir damals gesagt, weil ich habe diesen Problem, ich wollte ein veganes Proteinpulver bei MyProtein damals im Onlineshop bestellen. Und das war der einzige Artikel, der nur eine Bewertung hatte. Und der Typ aus UK schrieb, it's the best protein powder whatsoever. Ich für 70 Euro bestellt, zu Hause mir einen Shake gemacht und habe das Ding direkt wieder ausgerotzt, weil das einfach so widerlich war. Und ich war so frustriert darüber, dass ich meine Gesundheit nicht gefixt bekomme, dass ich keine guten Produkte finde und dass es alles nur so eine Marketing-Scheiße ist. Und so kam es dazu, dass ich gesagt habe, okay, dieses Problem will ich lösen, mein eigenes Problem. Und habe dann quasi die Idee gehabt, Glossybox Foodies damals für Fitness zu machen. Also, dass man Menschen eine Auswahl an Produkten schickt, die sie quasi selber testen können. Mhm. Long story short, ich bin mit der Idee nach Dänemark zum Studium gegangen, nach dem Abitur. Habe das meinem dänischen Prof relativ am Anfang des Studiums gepitcht. Und der meinte zu mir, das weiß ich noch, Henny, geile Idee. Er war selber Läufer und wollte irgendwie Running Gels haben und sowas. Und meinte aber, hey, geh zurück nach Hamburg, hier in Sonneburg, das ist oben Flensburg an der Grenze. Hier ist ja kein Netzwerk. Vergiss es, das wird hier nichts. Und ich dann, ich glaube, da war ich so 19, 20. Das heißt, das erstmal Studium abgebrochen, beziehungsweise Uni gewechselt war so der Plan.
Das wusste ich gar nicht.
Nach Hamburg gegangen, war dann in dieser schönen großen Stadt. Mein Netzwerk war zero. Ich kannte auch niemanden. Die einzigen Personen, die ich aus dem Hamburger Abendblatt konnte, war Tarek Müller und Alex Djordjevic, weil das die einzigen, die irgendwie immer Gründer-PR hatten. Mhm. Das heißt, das wusste ich. Und dann saß ich an dieser großen Uni mit 600 Kommilitonen BWL. Und ich weiß noch relativ genau, ich war der Einzige, ich war wie so ein Außerirdischer, ich war der Einzige, der irgendwie gründen wollte.
Okay.
So, das heißt,
ich. Du hast aber, warte mal, BWL studiert.
Genau.
Ich bin von den ganzen BWL-Studenten warst du der Einzige, der was gründen wollte.
Ja, so. Und das mein zweiter Aha-Moment war, als ich mit einem BWL-Student, Jan hieß er, wirklich ihm gesprochen habe, da waren wir auf dem Weg zur Vorlesung und ich habe ihn gefragt, warum studiert er denn BWL? Weil er reich werden will und mal Mercedes fahren will. Und da war ich so, okay, krass. Und so ging es irgendwie relativ viel meiner Kommilitonen, relativ uninspirierend. Und da habe ich gesagt, so fuck, wie baue ich mir jetzt ein Netzwerk auf? Wie komme ich da jetzt eigentlich rein? Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Cheftreff. Also wenn man die Hintergründe versteht, dann sind das für mich persönlich wichtige Komponenten, weil A, wollte ich mir ein Netzwerk aufbauen, ich hatte keins. B, habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele Kommilitonen, junge Studenten nicht wirklich und woher auch Ahnung haben, was nach dem Studium kommen soll. Mhm. Und man quasi erstmal startet. So, und wie oft hat man dann gemerkt, irgendwie, das Studium ist nichts für mich und ich muss noch was anderes machen und vielleicht geben dir deine Eltern irgendwas vor. Das war bei mir auch teilweise so, bloß aus dieser Gründerperspektive. Und hab mir dann gedacht, das war so meine Zielsetzung, wie schaffe ich es, eine Stunde lang mit Tarek Müller lunchen zu gehen? Das war so mein Ziel. Und weil ich kannte niemanden anderen, ich wusste niemanden, wer sonst gründet oder sowas. Und meine Professoren an der Uni, da hat mir keiner geholfen. Also es wurde von Tür zu Tür geschickt. Und gleichzeitig hattest du irgendwie diese WHU-Unis und diese ganzen Elite-Unis, die ich bis dato auch nicht kannte. Aber dann hatte ich Freunde da und die haben gesagt, ey, hier sind jede Woche irgendwelche krassen Netzwerkveranstaltungen. Und ich war so, hä? Wie kann das sein? Hamburg irgendwie mit fast 2 Millionen Einwohnern. Die Startup-Szene ist irgendwie genauso groß wie in Kaiserslautern. Also sie existiert irgendwie nicht.
Ja.
Wie geht das eigentlich?
Ja.
So, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in den Klausurenphasen war für mich immer eine dunkle Zeit und ich musste mir dann irgendwelche Motivationsvideos auf YouTube oder sowas angucken oder Steve Jobs, Commencement Speech, College, Stanford, you have to change the world. Und ich war so, boah, das will ich doch auch. Also ich will doch nach der Uni, will ich doch auch so rausgehen. Und mit diesen ganzen Komponenten habe ich gedacht, so, hey, es müsste doch irgendwie so eine Art TED-Talk für Studierende geben. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche langweiligen Unternehmenspräsentationen hier in der Vorlesung anzuhören, die sagen, wie viele Mitarbeiter sie haben oder diese Karrieremessen, wo Lidl dir einen Flyer in die Hand drückt und sagt, machen wir ein duales Studium.
Ja, ja.
Da sind bei mir die Nackenhaare hochgegangen.
Ehrlicherweise, wenn wir mal ganz kurz abbiegen können, ne? Das ist so meine Beobachtung auch davon, wie eigentlich unsere Generation herangezogen wurde, was die Berufswelt angeht. Ich habe das Gefühl, wir wurden alle so ausgebildet zu so, in Anführungsstrichen, Berufssoldaten, die alle so standardisierte Bürojobs machen sollen. Ja, ich habe ja angefangen, einmal Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ja, da war für mich auch genau das gleiche Erschreckende. Ja, da war, was wirst du als Wirtschaftsinformatiker? Da wirst du irgendwie IT-Projektmanager, IT-Produktmanager oder sowas. Und wir wurden alle irgendwie so herangezüchtet, einfach nur, um im System zu funktionieren. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das auch ein Grund dafür ist, dass wir uns unsere Innovationskraft so kaputt gemacht haben. Also man darf ja nicht vergessen, die Deutschen, die waren ja mal das innovativste Volk der Welt. Ja, gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts. Was wir da für krasse Innovationen rausgebracht haben. Siemens, ja. Die Porsches, die Autos, die ganzen Ingenieursgeschichten, die besten Maschinen der Welt.
Porsche, wie sie alle
heißen. Rauf und runter, ja. Und das haben wir ja die letzten 50 Jahre haben wir gar nichts mehr hervorgebracht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür. Ja.
100%. Also du musst mal überlegen, aber also ich für mich selber habe ja auch reflektiert. Und deswegen war dieses Thema dann so, irgendwann war es so klar für mich, aber uns fehlen ja irgendwo natürliche Vorbilder. Und wenn dieses System, und das ist ja daraus aufgelegt, egal ob ein duales Studium oder sowas, dass du danach quasi in diesem Beruf arbeitest. Meine Berufswahl oder was auch immer, da Orientierung in der Schule, weißt du, was ich werden sollen, was bei mir rauskam?
Fußballer.
Nee, bei mir kam raus, ich soll am Flughafen stehen und diese Gepäckdinger da annehmen. Oder Hotelmanager, weil ich irgendwie gut mit Menschen bin. Also Okay. Hätte ich dem gefolgt, wäre ich das geworden. So, mhm. Ich hatte wirklich diese Ausbildung, ich habe Praktikum im Hotel gemacht. Also, long story short, ich hatte die Idee, ich saß in der Uni, kein Netzwerk und dachte so, TED-Talk für Studierende, das wäre doch mal geil.
Ja.
Kein Startup-Event zu machen, weil Bits and Pretzels und München gab es damals alles schon, habe ich gesagt so, ey, wird in Hamburg nicht funktionieren. Das heißt, ich wollte drei Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen auf die Bühne stellen und von denen mal hören, ey, so wie ich dich frage, Jan, wie bist du zu dem geworden, wer du heute bist? Mhm. Und es war für uns immer klar, eine Säule ist Entrepreneurship, eine Säule ist Corporate Leadership, Corporate Career, die klassischen. Und eine Säule ist Sport, Kultur, Politik, irgendwas Verrücktes. Mhm. Irgendwas, was nicht so geradlinig ist. Und ich weiß noch ganz genau, unser allererstes Event 2017 im Dezember, ich glaube, ich habe die Flyer selber designt und hast du nicht gesehen, Vorlesungssaal, ESA B oben, wir haben eine Facebook-Gruppe gemacht, unsere ersten drei Speaker, Tarek Müller, darüber habe ich Tarek kennengelernt, mhm. Chris Kastenholz, ein Gründer von Pulse Advertising, der auch damals Uni abgebrochen hat und so, und eine Forscherin. So, und der Aufbau war so, wir haben gesagt, okay, TED-Talk gehen irgendwie immer 11, 12 Minuten, wir machen 20 Minuten. Wir machen 15 Minuten, erzählen die quasi in kurzen Slides und die Summary war immer my top 5 Rules of Success. Warum war das so gut, warum war das so genial? Das war immer der Moment, wo die Handys rausgegangen sind, wo quasi du deine 5 Learnings zusammengefasst hast und das waren quasi die Kalendersprüche. So. Mhm. Aber die hatten sehr, sehr, sehr viel Wert. Und danach gab es ein Q&A und das war's. Mhm. So, und long story short, weil du mich gefragt hast, was ist Cheftreff, wie sind wir auch historisch entstanden und wie lange sowas dauern kann, bis man sowas aufbaut, ist, glaube ich, mal wichtig zu hören. Wir sind dann von 100 Leuten auf 400, auf 600, auf 900, auf 1200 Teilnehmer gewachsen. Wir haben das alle mit Kommilitonen, mit Freunden haben wir das während des Studiums organisiert. Ich glaube, ich war auch nach dem zweiten Event oder dritten Event war ich kurz vor Burnout, weil wir das immer vor der Klausurenphase gemacht haben. Das heißt,
smart.
Klausurenphase, also Event organisieren, was purer Stress war, und danach die Klausuren. Also meine Uninoten haben auf jeden Fall derbe gelitten. Das war aber auch nie mein Bestreben. Naja, und über die Zeit haben wir halt super viel gelernt. Oder ich auch als Person. Netzwerk aufbauen, Team zu begeistern, eine Arbeitsmoral irgendwie auch selber zu entwickeln. Weil wir haben dafür nie Geld bekommen. Ne? Also das war auch nie das Ziel. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch nie Unterstützung von der Uni oder sowas bekommen. Das heißt, wir mussten...
Räumlichkeiten habt ihr bekommen.
Auch die haben wir bezahlt. Wir haben fürs Audimax 7.500 Euro bezahlt.
Nein.
Wir haben das Cinemax Dammtor für 25.000
Euro. Nein, okay, bezahlt. Cinemax verstehe ich. Aber also jetzt mal wirklich.
100%.
Ja, Scheiß.
Wir mussten alles selber erwirtschaften.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Also sorry. Also wenn hier hoffentlich der Dekan von der Uni Hamburg zuhört, wie der Rest Hamburgs, dann, wie sagt Jason Calacanis immer, the number one podcast in the world, Spaß beiseite. Aber ey, also das geht nicht. Du kannst doch nicht so ein Event auf die Beine stellen und dann keinen Support von der Uni bekommen.
Ich bin überhaupt nicht böse, weil sie jetzt große Supporter sind und dann auch einzelne Professoren. Aber was ist das Learning hier für mich? Wir waren gezwungen, ein Geschäftsmodell zu finden. Also, das war das Gute. Um zu überleben, um zu wachsen, mussten wir Geld verdienen. Uns wurde nichts geschenkt. Wir waren nie, bis heute, nie abhängig von irgendwelchen Stiftungen oder irgendwelchen Unigern. Das heißt, das war für uns der Innovationsdruck. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig, was Cheftreff dann ausgemacht hat. Was haben wir gelernt? Wir sind immer größer geworden, sind immer mehr Menschen organisch gekommen, wir haben nie Geld für Marketing.
Ja, Moment, jetzt überholst du dich aber. Also wir müssen eins nach dem anderen.
Aber was passiert dadurch? Was ist passiert? Was haben wir gelernt? Sobald diese Menschen auf der Bühne waren, haben sie danach super viele Bewerbungen generiert. Weil es einfach Menschen wollen für Menschen arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben da nicht die Vice President von Unilever auf die Bühne gestellt, sondern wir haben Christiane hingestellt, die erzählt hat, wie macht sie eigentlich Corporate Career. Mhm. Und hey, das ist ja irgendwie ein ganz spannendes Umfeld, was Unilever da anbietet.
Ja.
Das heißt, wir haben relativ schnell dieses Storytelling verstanden. Da gab es diesen Begriff Corporate Influencer und sowas. Kannten wir nicht und gab es damals auch nicht. Und haben darum das Geschäftsmodell gebaut. Und haben gesagt, so, hey, Cheftreff ist dein Ort, wo du inspirierende Persönlichkeiten triffst, aber wo du auch Zugang zu Top-Unternehmen hast, wo du nicht irgendwie deinen Lebenslauf oder sowas hast. Mhm. Du kannst im 1:1 kannst du ein Gespräch suchen. Beim Kaffee, beim Eis, was auch immer. Davor, wo du ja auch häufig Angst hast, dich irgendwo zu bewerben oder wo du gar nicht reinkommst, weil es irgendwie nur nach Noten oder sowas geht.
Okay, verstanden. Aber jetzt gib mir noch mal bitte ganz kurz den Elevator-Pitch, wie würdest du Cheftreff heute beschreiben?
Den Elevator-Pitch, wie ich Cheftreff heute beschreiben würde. Es gibt zwei Pitches, einmal für Unternehmen und einmal quasi für Kunden. Aber Cheftreff ist die Plattform für Talente und Startups, die Wirtschaft prägen und bewegen wollen. Wir helfen jungen Talenten, sich zu inspirieren, den Zugang zu finden zu Industrien, zu Skills, zu Karriere-Hacks, die sie sonst nirgendwo finden.
Okay.
Wir helfen Unternehmen, Talente zu finden, gewinnen und zu binden, die sie sonst auch niemals erreichen würden. Wir schaffen neue Formate, wir schaffen neue Kontaktmöglichkeiten, die es so da draußen nicht gibt.
Ja, ja.
Wir haben die feste Überzeugung, Top-Talente, gute Leute, die müssen sich niemals irgendwo bewerben.
Okay.
Sondern die werden gefunden.
Ja, ja.
So. Und diesen Ort der Begegnung zu schaffen, wo du dich persönlich entwickeln kannst, das wollen wir sein.
Okay.
Und wie machen wir das? Über verschiedene Formate. Der Gipfel ist irgendwie unser größtes Format, der jährliche, aber wir haben darum herum, bauen wir viel, testen wir viel.
Wann ist jetzt der nächste Gipfel?
Ende April, 25. 26.
25. 26. Oh, da kann ich nicht. Ja. Nein, Spaß beiseite. Bin natürlich dabei. hast du, also das ist, jetzt haben wir verstanden, wie ist Cheftreff so entstanden und was ist es heute? Übrigens ziemlich guter Elevator-Pitch, finde ich. Hast du eine Vision für Cheftreff? Wo willst du damit hin?
Ja. Die klare Vision ist, ich habe meinem Prof damals in der Uni versprochen, ich höre nicht auf, bevor wir 10.000 junge Menschen zusammenbringen. Wir haben die Vision, wir wollen in Hamburg die europäische Talenthauptstadt für Talente aufbauen. Mhm. Wir wollen der Ort sein, wo einmal im Jahr 10, 15, 20.000 junge Menschen aus allen Bereichen zusammenkommen und sich über Zukunft unterhalten. Cool. Um ihren eigenen Weg zu finden, um den Zugang zu bekommen, um auch diese Vorbilder, die wir alle von zu Hause eventuell nicht haben, um auch die zu entdecken. Da wollen wir hin.
Okay, aber das heißt, der Mittelpunkt ist schon der Gipfel.
Der Gipfel ist der Leuchtturm.
Ja. Ja. Ja.
Das und darum herum bauen wir den Nukleus.
Ja, okay, beschreib mal den Nukleus. Also wie sieht euer Geschäftsmodell jetzt so im Großen und Ganzen aus?
Also der Gipfel ist quasi, wenn das der Leuchtturm ist, da ist er einmal im Jahr große Aufmerksamkeit auf uns. Also was wollen wir dieses Jahr erreichen? Wir wollen dieses Jahr 5.000 Talente und Startups zusammenbringen. Mhm. Wir waren über 100 Speaker aus ganz Deutschland, Europa und Amerika. Lassen wir einfliegen, anreisen. Das heißt, das ist das Erste. Was ist der Nukleus drumherum? Jetzt kommst du irgendwie dahin, hast irgendwie 2-3 Tage richtig geiles Programm von Keynotes, Workshops, wir haben einen AI-Hackathon, wir haben Company-Tours, also die Stadt wird immer mehr Eventfläche.
Ihr habt einen AI-Hackathon? Ja.
Haben wir letztes Jahr das erste Mal pilotiert, dieses Jahr verdoppelt er sich.
Aha, okay. Und was wird da so gehackathont?
Also wir haben als Challenge, wer ist wieder dabei? Google ist dabei, 1,5 Grad ist dabei, die Telekom, Lufthansa.
Ja, ja, gut.
Die stellen Challenges.
Ach, die stellen Challenges.
Genau.
Aha, okay.
Und die Talents können die lösen und gewinnen Preise und haben halt auch geilen Zugang zu super smarten Mentoren.
Ach was. Ja, können wir da auch mitmachen?
Ich weiß nicht, ob wir schon ausverkauft sind, aber wir können da mal schauen, ob wir da noch
was. Ja, mach dich mal nicht rar hier. Okay. Nee, aber sorry, ich hab dich unterbrochen. Also Nukleus?
Das ist der Gipfel. Das heißt, da ist voll alles Mögliche. Und wir fragen uns ja natürlich auch, wie geht deine Talent-Journey weiter? Also, wo stehst du? Du hast als Talent, hast du entweder diese Orientierungsphase, Studium, Absolvent, du bist irgendwie dabei zu sagen, was kann ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Dafür ist der Gipfel ein super Produkt, weil du sagst, hey, okay. Die zweite Phase ist ja, wenn du irgendwie schon 1 bis 3 Berufsjahre hast und dann irgendwie nochmal denkst, boah, ist das hier irgendwie richtig für mich oder nicht? Also muss ich irgendwo nochmal Skills, was habe ich in der Uni nicht gelernt, wie komme ich eigentlich an diese Praxiserfahrung? Und die dritte Stufe ist für uns junge Führungskräfte, die jetzt irgendwie die erste Teamverantwortung haben, bis zu 10 Leute und die sagen so, Time-Management, Stress, also sind ja viele, viele Themen.
Interessant, dann seid ihr aber schon ein bisschen, ich sag mal, up-market gegangen, ne?
Also absolut.
Nicht mehr nur Studis.
Absolut.
Okay.
Ja. Absolut. Okay. Also wir haben 1/3 Studis, 1/3 Young Professionals, junge Führungskräfte und 1/3 Startups.
Okay.
So. Und was bauen wir um diesen Nukleus heraus? Wir bauen jetzt als Beispiel für diese Zielgruppe junge Führungskräfte haben wir die Future Leader Academy gelauncht. Zusammen mit der HSBA haben wir einen zertifizierten Pre-MBA-Kurs auf die Beine gestellt. Das ist ein vierwöchiges Leadership-Programm, Hybrid, vor Ort, nur für Hamburger Führungskräfte, die quasi in 4 Modulen von Top-Mentoren und Uni Input bekommen.
Ah, cool. Okay.
Das ist so ein Beispiel. Was haben wir noch für das Entry-Level? Haben wir digitale Insight-Session. Das heißt, wir denken ja europäisch. Wir haben letztes Jahr eine Session gemacht, Future of AI, Insight-Session. Da haben wir 3 Speaker von Apple, Adobe und Google, die dann mal erzählen, wie funktioniert diese Branche, wie komme ich da eigentlich rein, wie läuft ein Bewerbungsprozess. Und das bauen wir für sämtliche Verticals. Jetzt Consulting geht ein paar Wochen auch raus. Tech haben wir natürlich, Logistik haben wir, Global Career haben wir. Also darüber machen wir ganz viel. Das ist eine Komponente. Und dann haben wir natürlich noch diverse andere Formate wie unseren Podcast, wo man quasi einfach sagt, das ist Media, da kann ich zuhören, da kann ich einfach Input aufnehmen und schauen in dieser Talent Journey, hey, wie weit können wir eigentlich gehen? Weil das Spannende ist, du kommst mit Anfang 20 bei uns rein und wir haben eigentlich für dich bis Mitte 30 begleiten wir dich in deiner Journey und darüber hinaus durch unseren Zugang können wir dich weiterhin mit Top-Entscheidern oder Top-Recruitern einfach in Verbindung bringen. Und was ist das Spannende eigentlich, weil du mich gefragt hast, was ist die Vision, woran glaube ich fest? Dadurch, dass wir selber die Zielgruppe sind, wissen wir auch so ein bisschen das, was es nicht im Markt gibt. Und es gibt diese B2B-Konferenzen, die du und ich kennen, beruflich, aber es gibt keinen Ort, wo wirklich viele junge Menschen zusammenkommen. Wir nehmen auch keine Ticketpreise. Also es ist für uns eine Commitments-Fee, ne? Also 39 Euro kostet das Studententicket. Wir zahlen da drauf. Wir wollen damit, das ist für uns nicht der Case, aber weil wir daran glauben, dass es eine deutsche und europäische Generation braucht, die eine größere Mission hat. Wir brauchen diese gut ausgebildeten Menschen, die sich miteinander vernetzen, die gute Themen auf dem Schirm haben, um, das ist der Auftrag für uns, Europa irgendwie auch vorauszudenken und voranzudenken und zu sagen, so, wo passiert das eigentlich? Ja.
Im Übrigen, also mega cool, ich bin ja, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge direkt mal erzählt, ne? Also ich glaube ja auch voll an diese Events. Also du hast gerade auch Business-Events gesagt, ne? Es gibt natürlich wirklich so echt öde Business-Events, aber es gibt mittlerweile auch richtig geile. Also ich habe ja damals zum Beispiel auch einer der größten Bausteine für auch das Bootstrapping damals mit Halo, war ja die CeBIT, ja, wo wir dann so ein, ich glaube, so einen geförderten Stand bekommen haben für nur ein paar tausend Euro und dann wirklich auch richtig geile Leads generieren konnten. Und jetzt gerade nach Covid, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt läuft es gerade wieder an, ne? Also wir sind dieses Jahr auch auf übertrieben vielen Konferenzen. Hauptanker wird für uns auf jeden Fall Data Unplugged. Mega geile Konferenz rund um AI, Data und so weiter. Da sind wir mit am Start. Hinterland of Things, da haben wir ja sogar einen Live-Podcast geplant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also diese kleinen Konferenzen, die so ein bisschen moderner und cooler sind, die finde ich im Business-Kontext eigentlich auch ganz geil.
Und die wird es immer geben. Und das war ja durch meinen ersten Werkstudentenjob bei so einer Konferenz, habe ich ja gemerkt, was eigentlich diese B2B-Konferenzen für eine Power haben. So, aber als Studio oder als junger Mensch kommst du da nicht rein. Also in den seltensten Fällen. Wenn du mal hier irgendwie in Hamburg arbeitest, in der Agenturlandschaft, dann bist du früher mit dem 50-Euro-Ticket zur OMR-Party gegangen. Aber du checkst überhaupt nicht, was für ein Potenzial so ein Event, so ein Business-Event für dich und deine Karriere haben kann. Also nicht umsonst wird der Business gemacht und nicht umsonst triffst du die coolen Leute irgendwie abends an der Bar oder sowas oder hast du irgendwelche lustigen Geschichten. Das, was du auch schon immer erzählt hast. Mhm. So, und wie kann man das quasi enablen? Also ich komme jetzt irgendwie gerade aus New York und Boston, war irgendwie an der Harvard Business School eingeladen. Und was ist die Harvard Business School? Es ist einfach ein Schmelzpunkt an ultra smarten, motivierten, sozial engagierten Menschen. Und du hast auf einmal ein Umfeld, was dich pusht, was dich motiviert und was dich auch größer denken lässt.
Das finde ich jetzt mal spannend. Erzähl mal bitte. Also kurzer Sidetrack. Ja. Also da habe ich mir mein Leben lang die Frage gestellt. Also ich kenne leider niemanden, der an Harvard studiert hat oder nicht gut genug, dass ich mal nachfragen konnte. Erzähl mal so. Also man hört ja immer wieder, die Amis, die schaffen das irgendwie da so in Harvard oder am MIT oder in Stanford oder natürlich auch im Valley, diese Surroundings zu schaffen. Du warst wie lange da?
Ich war jetzt 2 Wochen da.
Erzähl mal, 2 Wochen, hast du da so einen Vibe gemerkt?
Ja, also ich glaube, ich habe zwei Parallelen dazu. Einmal war ich ja 2 Wochen lang im Valley mit einer anderen Company und jetzt der Vergleich quasi mit Harvard. Kurz, wie bin ich da hingekommen, quasi, was war der Aufhänger? Wir hatten letztes Jahr Jeffrey Rapport, einen der führenden Harvard-Professoren, hatten wir bei uns als Speaker, weil ich mir gesagt habe, ey, ich werde niemals in Harvard kommen mit meinem 3,7er Bachelor oder was auch immer das war. Das heißt, ich muss dafür sorgen,
dass... Das ist deine Masche, ne? Ja. Du lädst immer die Leute ein, natürlich, mit denen du immer starten willst.
Natürlich, okay, cool. Aber so, deswegen haben wir gesagt, so, ey, wenn wir nicht nach Harvard kommen, dann muss Harvard halt nach Hamburg kommen.
Danke.
So, und so war Jeffrey Rapport da, hat eine ultra spannende Keynote gehalten über Scaling Technologies. Intellektuell war das echt challenging. Also ich habe das bei mir gemerkt, aber auch im Publikum. Nach 25 Minuten, das war schon tough, da auf dem intellektuellen Level mitzuhören.
Okay.
Und er hatte mich dann eingeladen und gesagt, so, hey, Jorn, if you want. Er hat mir seinen Schedule geschickt für den Kurs. Er hat gesagt, come as long as you want, be my guest. Und war dann eingeladen und ich war noch nie in New York. Ich habe gesagt, so, hey, okay, verbindest du immer mal mit New York, guckst dir das an. Und Harvard Business School, Harvard hat, also ich meine, das ist ja die Brand schlechthin irgendwie so, wenn du an das Thema Bildung denkst. Und meine Erwartungshaltung war, ich dachte, es wäre deutlich elitärer, ich dachte, es wäre deutlich versnobter. Mhm. Das war meine erste Voreingenommenheit. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, die Art, wie der Unterricht gemacht wird. So, und Harvard hat ja quasi dieses Thema Case Studies erfunden, Case Study Teaching. Mhm. So, das heißt, wie wurde ich vorbereitet? Ich habe 2 Wochen vor der Vorlesung habe ich die Unterlagen bekommen und die Case Study für die Woche war Duolingo. Und ich habe 25 Seiten bekommen, den Case, musste komplett lesen, Aufgaben, normalerweise musst du das in der Class dann submitten, ne? Darauf basiert deine Note, ich musste es in dem Fall nicht. Und es war eine komplette Case Study ausgearbeitet mit Duolingo zusammen. Und es gab zwei zentrale Fragestellungen. Eine war, sollte Duolingo in weitere Verticals gehen, abseits von Sprache, Mathe, Musik, was auch immer. Und sollten sie eine Super-App-Strategie fahren oder sollten sie quasi dezentrale Apps machen? So, das waren die beiden Kernfragen. Und da musst du dir vorstellen, ich komme auf diesen Harvard-Campus und beim Prof und kriege meine ganzen Unterlagen und habe mich schon derbe gefreut. Und dann gehst du in diese Class rein. 80 Leute, jeder von denen hat ein Namensschild vor sich und der Vorname ist super fett. Alle sitzen da und der Prof begrüßt alle. Und der Prof ist aber nicht Profi bei uns, sondern der Prof ist Entertainer. Also der ist krasser Moderator. Der gibt kaum bis gar keinen Input, sondern der sammelt die ganze Zeit permanent nur diese Argumente von diesem Case. So, das heißt, diese Class ging los. Er hat mich vorgestellt, hey, na, hier ist mein Guest from Hamburg, bla bla bla. Und dann ging diese Class los. Und dann ging es halt los und dann mussten die Leute, und das ist auch Teil ihrer Note, ging es halt darum, diese Argumente zu sammeln. Und er hat diese Argumente an der Tafel, hat er die ganze Zeit mitgeschrieben, wie so ein Bekloppter.
Ja, ja, ja.
Und hat halt wieder, na, und dann wurde über den Markt diskutiert und Technologie und Tech-Stack und sonst und sonst und sonst. Und es wurde hart diskutiert. Und das Spannende dabei war, es war die ganze Zeit der CTO von Duolingo dabei. Der setzt sich hin und hört 60 Minuten zu.
Ja.
Und die letzten Viertelstunde ist er dann da fürs Q&A. Da kann die Class ihn dann fragen, hey, wie bewerten Sie seine Argumente? Was waren seine Strategie dahinter? Das heißt, du hast High-Level intellektuellen Exchange. Mhm. Es gibt nicht die Lösung. Und danach hörst du aber von den Top-Entscheidern, wie sie diese Produkte, diese Strategien...
Okay, also mit anderen Worten, es ist super praxisnah.
Nur. Es ist nur Praxis.
Ja, okay. So.
Und der Prof gibt auch keine, also muss er nichts auswählen.
Aber irgendwo muss ja das theoretische Wissen herkommen. Also irgendwann muss die Class ja mal gelernt haben, was ist eine Strategie.
Ja, ich meine, das sind MBAler, ne? Die haben davor die ganze Ausbildung schon gemacht.
Ach so, okay. Ah, alles klar. Okay, MBA, ja. Alles klar. Okay, ja. Okay.
Verstanden. Das heißt, die Leute sind schon super smart, die da.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dem Vibe, weil du meinst so zwischendurch, okay, da ist irgendwie dieser Vibe und es ist ansteckend, weil das finde ich auch nochmal spannend.
80 Leute. Alle hochmotiviert, um da reinzukommen. Für die, die sich auskennen, ich kannte es nicht. Du brauchst einen 730er GMAT mindestens.
Was ist das?
Das ist Top 5%. Das ist so ein Test, den du machen musst.
Intelligenztest.
Genau, so Logiktest, alles. Musst du für die ganzen Top-Business-Kurs machen. Plus, du brauchst diverse Empfehlungsschreiben. Du brauchst, und da achtet Harvard drauf, diverse andere soziale Komponenten. Hast du irgendwas gemacht? Hast du irgendwie einen Charity-Fund aufgebaut? Hast du ein Startup gegründet? Was auch immer. Das heißt, da sitzen diese Leute, die super intelligent sind, aber die auch super ambitioniert und neugierig sind. Es war danach eine Schlange um mich rum in dieser Class, weil die Leute sich einfach mit mir connecten wollten, weil sie einfach aufrichtig Interesse hatten und auch gute Fragen gestellt haben.
Das ist ja kaum zu glauben. Okay. Du, pass auf, lass uns nochmal, auch weil wir müssen auf die Zeit gucken müssen, den Bogen zurück machen zu Cheftreff.
Ja.
Du hast eben erklärt, wie ihr euren Nukleus rund um den Gipfel gebaut habt. Super spannend. Kannst du noch mal ein bisschen was zu eurem Geschäftsmodell erzählen? Wie verdient ihr eigentlich Geld? Ich glaube, ihr seid ja auch eine gemeinnützige GmbH. Also gut, ihr müsst also kostentragend sein, ne? Zumindest.
Wir sind gemeinnützig. Das ist schon mal das Besondere an unserem Modell. Ich kann auch erklären, warum ich mich dafür entschieden habe und was das quasi impliziert. Gemeinnützig bedeutet nicht, wir sind nicht Non-Profit. Also wir machen Profit, aber dieser Profit wird nicht ausgeschüttet.
Ja.
So.
Ja.
Das heißt, wir sind wie ein normaler GmbH unterwegs. Bloß wir sind gemeinnützig. Warum? Weil ich daran glaube, dass wir wollen wirklich was Größeres bauen und das darf niemandem in dem Sinne gehören, weil dann denken Leute, oh nee, die sind dabei und das ist dabei, deswegen schließt sich viel aus. Wir sind ein neutraler Player. Wir kommen in jede deutsche Hochschule rein.
Okay, trotzdem nochmal die Frage, wie verdient ihr Geld?
Geschäftsmodell. Wir helfen Unternehmen in drei Bereichen, also Talente finden, Talente gewinnen und Talente halten. Wie machen wir das Ganze?
Also seid ihr in der HR-Abteilung oder was?
Wir helfen der HR unter anderem. Also wir haben, Case A ist, es kommt ein Unternehmen zu uns und sagt so, hey, ich suche gute, smarte, junge Leute. Und dann sagen wir, okay, hey, vielleicht ist der Gipfel das passende Produkt für dich oder irgendwas anderes und können dir eine Bühne geben, wir können dir einen Workshop geben, wir können dir auf der Expo einen Stand geben. Also wir haben verschiedene Mittel, wie du quasi mit jungen Menschen A, Sichtbarkeit bekommst und in Kontakt bekommst. So, dann können wir natürlich noch viel tiefer in die Wertschöpfung reingehen und können sagen, hey, Unternehmen kommt zu uns und sagen, ich suche Tech-Talents.
Ja, okay. Das passiert. Also abseits vom Gipfel, Unternehmen kommt und sagt, ich brauche jetzt hier Tech-Talents.
Absolut. Wir haben eine Datenbank von über 10.000 Top-Talents aus ganz Deutschland, die wir jederzeit ansteuern können.
Okay.
Das heißt, da helfen wir denen.
Und die sind das DSGVO-mäßig in Ordnung?
Selbstverständlich.
Hey, asking for a friend.
Das ist alles. Okay. Das heißt, das ist das ganze Thema Attraction. Und was wir jetzt machen in den letzten Wochen und Monaten, wir gehen viel tiefer in diese Wertschöpfung rein, Talente gewinnen und Talente halten. Weil jetzt gerade Wirtschaft ist so lala.
Ja.
Das haben wir auch gemerkt. Und dann kommt irgendwie ein großer Kunde und sagt so, ey Leute, ich suche gerade keine neuen Leute, aber habt ihr was für mich, wie ich mein bestehendes Team motivieren kann, engagieren kann.
Ja, ja.
So, das ist ja das Thema.
Ja, ja.
So, weil es super teuer für so ein Unternehmen ist, ich heire jemanden und nach 2 Monaten ist er wieder weg.
Ja, 100% ist das Teuerste.
So, genau. Ja. Da gehen wir halt rein.
Alles klar, verstehe. Wie ist euer Team aufgebaut?
Wir sind jetzt im Kernteam, sind wir 7,
mhm.
Vollzeit. Verschiedene Einheiten, sehr, sehr selbstständig.
Bezahlst du deine Leute mittlerweile?
Selbstverständlich. Alle bezahlt.
Nein, weil ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, war ja auch viel mit Freiwilligen noch
früher,
und so, ne? als das noch ganz normal
war. Wir haben alle ja kein Geld damit verdient. Ne? Also ja. Letztes Jahr haben wir angefangen, das ganze Modell zu switchen und zu sagen, okay, es gibt jetzt für die Vollzeit dabei sind, gibt es quasi auch eine Entlohnung.
Ah, ja, okay.
Viel Arbeit, wenig Geld. Also bei uns, wir haben die...
Gut, aber das ist ja normal im Startup.
Genau, so okay. hohe Lernkurve. Darüber hinaus an Freiwilligen, würde ich sagen, sind wir so insgesamt mit Volunteers um die 15.
Ah, okay.
Und zum Event hin dann selber... 30, 40, 50 Leute.
Ah krass, ihr starft dann kurzfristig auf für den Support. Ja, okay, verstanden. Ein Thema, was mir noch komplett unter den Nägeln brennt, ist, ich sage ja manchmal zu dir, du bist der Menschenfänger von Hamburg. Nein, wirklich, also ich kenne wirklich keinen, vor allem in deinem Alter, ne, der so ein gutes Netzwerk hat. Da, das ist, also wirklich, habe ich selten gesehen. Ich kenne ja auch so Netzwerker-Leute. Mhm. So typische Netzwerker. Das bist du aber nicht.
Danke.
Ja, also so typische Netzwerke, die so auf jeder Veranstaltung rumhängen und irgendwie ein Afterwork-Event nach dem anderen mitmachen. Das bist du ja nicht. Aber du hast trotzdem, du triffst einfach so brutal viele krasse Leute und hast den Zugang dazu. Und deswegen mal die Frage an dich, wie machst du das? Hast du da eine bestimmte, also du hast ja schon einen konkreten Tipp raushängen lassen sozusagen, du lädst die Leute einfach zum Gipfel ein, aber nun hat nicht jeder irgendwie so einen Gipfel in der Hosentasche. Also kannst du ein paar Tipps mitgeben?
Das ist die Frage, die ich mir selber auch stelle und auch häufiger gestellt bekomme. Und ich glaube, gibt es ein Universalrezept? Nein. Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich gelernt habe, wie man sich ein Netzwerk aufbaut. Und ich glaube, auch das, was du beschreibst, ist mir extrem wichtig. Ein Netzwerk ist nicht Mittel zum Zweck. Also du läufst jetzt nicht rum, verteilst irgendwie Visitenkarten und denkst, dadurch hast du ein Netzwerk. Du hast auch kein Netzwerk, wenn du jetzt 5000 Leute bei LinkedIn hast, aber keiner von denen irgendwie auf dich reagiert, wenn du irgendwas brauchst oder sowas. Das heißt, es gibt schon, wirst du selber wissen, es gibt enge Leute, die kannst du anrufen und dann gibt es ein Netzwerk, die dir auch im beruflichen Kontext irgendwie weiterbringen können. Und ich habe es am Anfang erzählt, ich hatte kein Netzwerk. So, ne? Und ich habe gemerkt, ich habe immer gesehen, was ein Netzwerk eigentlich für ein Treiber ist. Ich habe immer nach Berlin geguckt, diese ganzen WHU-Startups, wieso kriegen die alle so viel, so geisteskrank viel Geld für 3 Slides, die ich genauso baue, aber es kennt mich halt keiner. Das heißt, was sind die Tipps, was ist der Start fürs Netzwerken, wie ist so ein bisschen meine Philosophie? Ich glaube, im Studium gibt es keine bessere Zeit, um dich irgendwie auszuprobieren. Dir kann eigentlich nichts passieren, außer dass du mal 1-2 Semester dranhängst, aber das ist eigentlich gern gesehen. Das heißt, Uni ist ja schon Kontaktstelle Nummer 1 für dich. Und so wie ich damals gedacht habe, und das ist heute auch in jedem Sales-Gespräch und sowas, ich habe immer versucht, okay, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, bleiben wir bei dem Beispiel Tarek. Was kann ich Tarek an Mehrwert liefern, dass der eine Stunde Zeit für mich opfert?
Mhm.
Und dass es halt nicht opfern ist, dass es kein Gefallen ist.
Mhm.
Und ich habe relativ schnell zu dem Zeitpunkt verstanden, okay, About You, gerade am Achsen, die brauchen Werkstudenten. Ich habe hier 600 Kommilitonen, das ist eine spannende Zielgruppe für ihn.
Mhm.
Das heißt, immer die Frage, was ist für die andere Person drin? Versuche ich bis heute zu denken.
Mhm.
Und das kann rein rational sein, aber auch emotional.
Mhm.
Das habe ich von Peter Bartels mal im Podcast gelernt. Der ist sehr, sehr schnell bei PwC an die Spitze gekommen. Ich habe Peter gefragt, wie schaffst du das? Er sagt, egal ob du eine schwere Verhandlung hast oder einen Kunden oder sowas, du hast doch immer einen emotionalen Faktor dahinter. Menschen wollen gesehen werden. Also es ist ein Ego-Thema. Ne? Möchtest du auf die Bühne stellen, die große Bühne? Kannst du denen irgendwas anbieten? Kannst du Menschen helfen, eins ihrer Probleme zu lösen? So, und dafür ein Gefühl zu entwickeln und auch ein Angebot zu haben, wenn du quasi netzwerken willst, ist es immer erstmal reingeben. Was kann ich der anderen Person inhaltlich, intellektuell eine gute Zeit geben? Wieso soll sich die Person mit mir auseinandersetzen? So, das ist so mein Kerngedanke. Und dann, ja, wie baut man sich so ein Netzwerk auf? Es dauert einfach verdammt lange. Also, weil es halt nicht transaktional ist.
Ja.
Weil Menschen erstmal Vertrauen bauen müssen. Also wir reden jetzt davon, Cheftreff, das erste Event 2017. Jetzt sagst du, ey Henny, du hast ein krasses Netzwerk. Ja, aber das hat auch sehr, sehr lange gedauert.
Ja, ja.
Und ich habe auch nicht das eine Ziel gehabt, sondern das ist das nächste, aufrichtiges Interesse an den Personen.
Mhm. Ja.
So.
Das merkt man aber auch an dir. Also egal, auch wenn ich mal nur sozusagen daneben sitze, ich merke das an dir. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin echt Smalltalk-faul.
Ich auch.
Und ja, aber vielleicht muss ich das noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, ich bin echt teilweise unterhaltungsfaul. Ich habe auch häufig keine Lust, nach der Arbeit nochmal die Energie zu investieren, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Geh lieber nach Hause, reflektiere den Tag, mach irgendwas für mich. Und das merke ich an dir, dass du immer dieses wirklich aufgeweckte Interesse entwickelst.
Und das ist, glaube ich, auch ein Kernschlüssel, wie man sich ein Netzwerk aufbaut. Wenn du ein Thema hast, für das du brennst, und das war ja damals für mich, war es ja Startup-Gründung. Das heißt, ich war ja extrem neugierig. Gerade als junger Mensch hast du noch keine Expertise oder sowas, aber du kannst halt durch, und das ist das, was ich auch in Harvard gemerkt habe, du kannst durch Engagement und aufrichtigem Wissen, kannst du schon eine Beziehung aufbauen. Geh auf irgendeine Konferenz oder Uni-Vortrag oder sprich mal deinen Prof oder sowas nach der Vorlesung auf 3 Punkte an, dass der einfach das Gefühl hat, ah krass, die Person wertschätzt meine Zeit und denkt auch mit.
Mhm. Ja, ja.
Darüber passiert das eigentlich. Und wenn du quasi gute, smarte Fragen hast, dann, und das ist mein, den Satz habe ich von meiner Mutter gelernt, sprechende Menschen kann geholfen werden. Das heißt, wenn du auch irgendwie mal jemanden kennenlernst oder sowas, und ich habe auch die Frage gestellt, auch in unserem Podcast immer, welche Person kannst du mir zu dem Thema nochmal empfehlen? Also hast du irgendjemanden, wenn die Person das Gefühl hat, geil, der Jan, der Henny, der meint es sehr ernst. Ja, sprich doch mal mit.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du hast erklärt, ne, aufrichtiges Interesse und irgendwie der Person auch irgendwie ein Angebot machen, einen Mehrwert liefern. Aber meine nächste Frage wäre jetzt genau die gewesen, wie kriegst du denn den Zugang? Also du, ich habe gesehen, du warst neulich mit dem CEO von Beiersdorf irgendwie essen. Dann hast du einen Podcast gemacht mit dem CEO von Kühne und Nagel. Also das sind ja nicht Leute, die du mal eben anrufst und sagst, hey, ich habe hier ein Angebot für dich, können wir uns mal zusammensetzen.
Und das ist diese Welt, wenn man die so langsam, und ich lerne sie gerade kennen so, aber das sind so Beziehungen, die diese Leute gucken sich ganz genau an, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Ah, welches Angebot kannst du denen machen? Aber mit wem hast du auch die letzten Jahre und sowas interagiert? Und die sehen auch, wie Cheftreff über die Zeit gewachsen ist. Und dieser Social Proof, den darfst du nicht unterschätzen.
Okay, also schon Flywheel. Also das ist so, ne, mit über Empfehlungen und Social Proof.
Wirst du ja auch wissen. So. Ja. Und wenn die Leute, also so funktionieren auch Netzwerke. Also keiner reicht dich irgendwie weiter. Wie oft kriege ich, habe schon genug Nachrichten von irgendwelchen Dullis bekommen, kannst du mir ein Intro zu Jan machen, zu dir. So zum Thema, weil die Investoren oder sowas suchen, ne? Weil die wissen, wir beide sind eng miteinander. Ich bin der natürliche Layer zu dir. Also wenn ich jetzt anfangen würde, deine Handynummer wahllos weiterzugeben oder sowas, da würdest du mich auch anrufen, Digga, was ist denn bei dir los? Mhm. Also ein Netzwerk schützt sich ja auch. Mhm. Und ein Netzwerk hat ja immer den anderen im Blick und sagt, ich will dir auch helfen.
Irgendwo. Interessant, ja, ja. Okay, so. Aber wenn das jetzt nicht irgendeine fremde Person wäre, die zu dir kommen würde, sondern eine Person, die du kennst und wo du weißt, okay, die ist cool, dann würdest du die Intro machen.
Ja, und wenn ich auch deine Ziele gerade kenne, wieder dieser Mehrwert, also ich liebe das ja, wenn zwei Menschen und mein Kopf ist, ah krass, du machst das, unterhalte ich mal mit dem oder der oder
sowas. Ja, ja.
Das ist ja, also das ist dann bist du wieder ein Netzwerker, weil die Menschen, du hast denen einen Mehrwert geliefert und kannst quasi, und dieses Vertrauen, das dauert einfach.
Ja.
Ne? Das ist nicht von heute auf morgen da.
Okay, verstehe. Ja, cool. Mega, mega die guten Einblicke. Nochmal abschließende Frage. Ich bekomme ja mit, du bist gerade, glaube ich, ziemlich heftig am Arbeiten. Mal so eine random Frage zwischendurch. Wie viele Stunden arbeitest du gerade so pro Woche?
Wir haben eine 6-Tage-Woche oder ich habe eine 6-Tage-Woche. Samstag ist frei. Unter der Woche, mein Tag startet eigentlich unterschiedlich. Also ich habe mal Nachtphasen, mal Morningphasen, wobei die Nachtphasen deutlich stärker sind. Ich würde mal sagen, der typische Tag bei mir in der Woche geht so, gegen 9 fahre ich zu Hause los, hole meinen Kaffee, Elbgold, Bananenbrot und bin dann gegen 9:30 bin ich im Office oder 9, je nachdem, ob irgendwelche Termine sind. Und dann geht mein Tag, in der Regel geht er so bis 21, 22, manchmal auch 23 Uhr.
Krass.
Das ist so der Tag, Samstag ist frei und Sonntag gehe ich dann eigentlich so meistens ab 15, 16 Uhr nochmal ins Office, weil dann Ruhe ist.
Krass.
So, und da schaffst du es dann quasi mal wirklich. Und also,
okay, erinnert mich echt komplett an meine Anfangszeiten.
Ja, und ich glaube, das ist auch kein Flex. Also ich bin überhaupt nicht jetzt irgendwie die Hustle-Kultur oder sowas. Mhm. Ich bin auch nicht work harder oder sonst irgendwas, sondern wir versuchen derbe viel zu automatisieren und wir versuchen derbe viel das Team klein zu halten.
Ja.
Aber Input-Output
ist so, ne?
Ist so.
Ja, ja. Sehe ich, Hunde, habe ich ja auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gesagt, von viel kommt viel. Ist einfach
so. Ist so,
ja.
Genau. Und auch da, ne, was ist mein Learning als, gerade als, egal ob du in einem Team bist oder als Gründer oder sowas, die Hauptchallenge ist ja, dich zu priorisieren und wieder einzupolen. Und was ich, das war mein Hack, anfangs habe ich immer gemacht, ich habe mir immer eine Stressliste gemacht. Welches Thema stresst mich am meisten? Und was schiebe ich auch am langen? Ich bin super gut darin, Buchhaltung steuern. Digga, ich bin so schlecht da drin, ne? Aber ich schreibe mir eine Stressliste, habe ich mir früher geschrieben und habe dann quasi immer gesagt, okay, wie löse ich jede Woche das größte Stressthema?
Okay.
So, und das haben wir jetzt umgestellt. Das neue Modell ist bei mir, oder bei uns im Team die perfekte Woche. Jeder erzählt am Anfang, am Montag, wie sieht deine perfekte Woche aus.
Okay.
Und das ist keine To-Do-Liste, sondern du erzählst quasi selber, ey, wenn ich das diese Woche schaffe, dann war es eine richtig geile Woche. Mhm. Die wiederum auf ein höheres Ziel einzahlen. Und so versuche ich quasi jede Woche zu arbeiten und sagen, ey, wenn ich Freitag aus dem Büro gehe, dann soll das eine richtig geile Woche gewesen sein.
Mhm.
So, und wir beide haben darüber auch gesprochen. Ich glaube, es gibt eine Phase im Leben, und der befinde ich mich gerade, da kannst du das machen, wenn du irgendwann Kinder und Familie oder sonst irgendwas hast, dann investierst du die Zeit auch nicht. Also ich mache das, ich weiß, ich habe jetzt gerade dieses Momentum, aber das ist nicht mein Ziel.
Mhm.
Und das sollte auch niemand sollte das glorifizieren oder sowas. Und du brauchst schon deinen Ausgleich. Du brauchst auch mal Menschen. Ich meine, ich habe das Glück, Eis, dich, Tarek, Jan und sowas alle zu kennen. Das ist ja auch viel inhaltlicher Austausch im Sinne von, hey, wie geht's dir gerade wirklich und was sind Stressthemen? Also wir kennen ja diese Art von Austausch.
Ja.
Um diese Pace durchzuhalten.
Ja. Ja, wie du ja weißt, bin ich jetzt ja auch Familienvater. Das heißt, ich gründe jetzt ein Startup, ohne dass ich wirklich so übertrieben viel Zeit investieren kann. Was bei mir aber dazu führt, ich kriege das ausgeglichen, dadurch, dass ich meinen Arbeitstag viel, viel fokussierter und klarer durchstrukturiere. Also ich versuche wirklich in den 10 Stunden, die ich arbeite, statt wie früher 12 Stunden, einfach die 2 Stunden irgendwie aufzuholen. Ja, das geht. Ja, wie, es gibt doch diesen Spruch, ne? Mit der Weisheit. Ich werde fauler, aber dafür weiser. Ich weiß nicht, ich habe es vergessen.
Ja,
aber also ich,
wie so ein Fußballspieler, alter Herrn, der nicht mehr so viel läuft,
ja,
der die richtigen Pässe macht.
Genau, so. Also ich meine, das hilft natürlich. Ne? Ich mache es jetzt irgendwie zum 3., 4. Mal und dadurch ist meine Effizienz wahrscheinlich höher als deine.
100%.
Und so versuche ich es einigermaßen ausgeglichen zu bekommen. Insofern würde ich vielleicht gar nicht sagen, dass man nur als junger Mensch gründen kann. Man kann die Erfahrung nutzen, aber von viel kommt viel, das stimmt schon. Gerade wenn man irgendwie ein Netzwerk-Business hat oder ein vertriebslastiges Business hat, wenn du viel Aktivität schiebst, ist einfach so. Kommt aber auch viel bei rum.
Genau, und also das ist gar nicht nur, wenn du gründen musst. Ich sehe das ja bei uns im Team. So, ne? Also auch die gehen am Wochenende freiwillig ins Büro und so. Also weil sie merken, wenn Dinge funktionieren und du hinterher bist, das ist ja auch rewarding.
Ja.
Und gerade in deinen 20ern ist es die Zeit, also war bei Stephen Barlett letztens einer, der gesagt, fuck Work-Life-Balance in your 20s. Also da habe ich gesagt, so, ja okay, du brauchst schon den Ausgleich, aber ich würde diese Worte auch nicht trennen. So, aber hau rein, lern möglichst viel, Bauprodukte auch und nicht nur Slides oder sowas. Ich bin ja auch, die Website oder so, baue ich alles selber oder habe ich gebaut. Gibt es jetzt zunehmend ab, weil ich merke, das stresst mich. Aber Designs, fick mal, ich kann das alles.
Mm.
Du ja auch. Also, du bist ja auch am Anfang Operator, du hast die Seite ja auch komplett gebaut und so. Und dieser Mix aus, das alles, die ganze Scheiße mal selber zu machen, ist, glaube ich, super wichtig. Und du bist dann irgendwann auch froh, das abzugeben. Und ich glaube, ich sehe in dir, sehe ich meine hoffentlich irgendwann nächste Entwicklungsstufe in ein paar Jahren. Also, dadurch, dass auf mich zu Hause niemand wartet, kann ich auch noch 2 Stunden im Office chillen so, ne? Und habe hier irgendwie eine gute Zeit und kann irgendwie noch ein bisschen Tennis zocken, wo du sagst so, nee, zu Hause ist irgendwie ein bisschen schöner, als jetzt hier im Office abzulungern. Von daher, ich glaube, jeder muss seinen Weg finden. Ich glaube, wenn man wirklich was vorhat, dann muss man da auch reinknüppeln.
Genau, man muss bereit sein, auch all in zu gehen. Ne? Also was gründen und irgendwie zu denken, ja, ich mache das so ein bisschen wie mein Vollzeitjob im Großkonzern. Ja, wird sehr, sehr, also ich will nicht ausschließen, dass es funktioniert, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ne?
Und auch das, ne, also wenn ich mir Cheftreff angucke, wie viele Jahre das super, es fängt ja gerade erst an, so auch in der Wahrnehmung so, ne, der Leute, wie viele Jahre dahinter stecken. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen und hatte dieses Netzwerk.
Ja.
Wie viele schlaflose Nächte und sonst was und Verzicht auf Gehalt und sowas, ne, und Studentenleben.
Wie lange hast du dir kein Gehalt gezahlt?
Mit Cheftreff noch nie, also letztes Jahr das erste Mal.
So, okay.
Aber davor nie. Nie. Das war alles, also mein komplettes Geld ist da reingegangen und alle haben mich auch mal gefragt, so, ey Henny, warum? Für mich war es die emotionale Rendite. Für mich war es die intellektuelle Befriedigung.
Krass.
Diesen Zugang zu diesen Menschen zu haben. Das ist mein.
Das ist aber wirklich krass. Also das muss ich schon sagen. Wie alt bist du jetzt?
29.
Boah, Alter. Das ist schon ein krasses Investment.
100%. Und das ist der Price Tag. So, ne?
Also, wow. Und dann auch noch eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, du hast ja nicht mal die Aussicht darauf, dann irgendwie mal da große Gewinne rauszuziehen. Nein. Oder so. Ne?
Aber ich sehe die Vision und mein Bauchgefühl hat mich bislang nicht enttäuscht. Ich sehe, was da alles noch kommen kann und wird. Deshalb investiere ich da ja auch so viel meiner Zeit rein, weil es unfassbar viel Spaß macht.
Aber Henny, also nur ein bisschen auch aufs Geld gucken.
Kommt doch aber. Also das schließt sich ja nicht aus. Aber siehst du, da bist du bist auch schon wieder in diesem Glaubenssatz, weil du denkst, dass wir gemeinnützig sind und ich nicht aufs Geld schaue. Wir wirtschaften
hart. Nein, natürlich wirst du an den Punkt kommen, wo du dir dann auch irgendwie ein größeres Gehalt zahlen kannst und so. Verstehe ich schon. Aber also ein Startup gründet man ja, also natürlich, weil man irgendwie was bewegen will. Klar, das sollte auch im besten Fall an Nummer 1 stehen. Aber natürlich auch, weil man irgendwie einen Wert schaffen will.
Ja, aber der entsteht ja. Und der Wert entsteht ja in diesem Unternehmen, aber der Wert, was du ja sagen willst, Wert entsteht, aber nicht auf meiner persönlichen Balance Sheet.
Ja doch, also gut, du bist ja wahrscheinlich auch Anteilseigner an der Geschäftsführer. Okay, ja, verstehe.
So, ja. Aber das ist nicht das Ziel ist ein anderes und es kommt zurück, ich bin mir da relativ sicher und ich habe, und das ist das Besondere an Cheftreff, warum auch alle mitmachen, ich habe kein Exit-Szenario dafür.
Mhm.
Ja. Deshalb sind wir eine unabhängige Plattform, deswegen wachsen wir so, deshalb geben die Leute auch mehr rein als sonst.
Mhm. Okay.
Weil wir sind einfach von Natur aus glaubwürdig und authentisch. Also, es ist on paper, ich werde mich davon.
Es ehrt dich sehr. Muss ich zugeben, habe ich begrenztes Verständnis für. Ich verstehe dein Argument,
ist völlig
dass du dadurch Vertrauen schaffst, aber also ich bin eher schon so erzogen worden, dass es, wenn man unternehmerisch aktiv ist, auch darum geht, irgendwie mal den Homerun nach Hause zu bringen.
100%.
Aber okay.
Ich sehe mich da auch als Ausnahme und ich will nicht sagen, ob irgendwas besser oder schlechter ist. Aber bislang funktioniert es so.
Hey Henny, geile Folge. Ich habe zum ersten Mal einen Podcast moderiert. Hätte ich auch nicht gedacht.
Hast du gut gemacht, Jan.
Aber ja, ich habe, also hast du ja gemerkt, ich habe es jetzt einfach als lockeres Gespräch versucht. Habe mich da auch begrenzt drauf vorbereitet, aber ich fand die Insights, die du geliefert hast, mega cool. Also du hast komplett irgendwie erzählt, wie du überhaupt erstmal die Motivation gefunden hast, was zu gründen, was zu bewegen, dann die völlig abgefahrene Strategie. Also da muss man erstmal irgendwie mit Anfang 20 drauf kommen, ein Event zu organisieren, um Leute an Leute ranzukommen. Mega geil. Und was jetzt aus Cheftreff geworden ist, ist einfach richtig, richtig krass. Ja, ich war ja jetzt selber die letzten Jahre auch immer auf dem Event und es ist einfach super beeindruckend und super motivierend. Das Feedback aus allen Richtungen, was ich zu dem Event bekomme, ist jedes Mal mega nice. Ich wünsche dir und deinem Team von Cheftreff wirklich alles Gute für das anstehende Event. Rockt das Ding richtig schön. Richtig Bock, da wieder dabei zu sein. Ja, und bis zur nächsten Folge.
Yes, vielen Dank, Jan. Ich freue mich drauf.